Ja, also du hast schon das Stichwort gebracht, Warten und Adventskalender viel. Und bei mir ist es so, dieses Jahr, mir sind ganz viele extrem ausgefallene Adventskalender ins Auge gefallen. Und das hat man irgendwie immer schon so wahrgenommen gehabt. Und dieses Jahr dachte ich mal, Mensch, das ist wirklich seltsam und auch extrem. Also früher war das ja so, da gab es ja nur einen so mit billiger Schokolade, die immer so ein bisschen seltsam geschmeckt hat. Ist egal, als Kind war man nicht so anspruchsvoll. Heute, da gibt's so von den ganzen edlen Schokoladenmanufakturen so ganz teure. Und gibt schon, also wir haben für unseren kleinen Sohn haben wir geschaut und da gibt's welche von Kinderschokolade, Sendung mit der Maus, Playmobil, Lego. Und für Erwachsene welche mit Bierdosen, jeden Tag eine, Gewürzen, Werkzeugen und allen möglichen anderen ausgefallenen Gegenständen. Ich hatte, wie gesagt, immer nur früher den ganz einfachen gehabt und war damit auch zufrieden gewesen. Ja, als ich Kind war, war das mit dem Warten von einem Tag auf den anderen, bis man das nächste Türchen aufmachen durfte, das zog sich ewig hin. Gefühlt lag da so ein Jahr dazwischen, bis man wieder das nächste Türchen aufmachen durfte. Heute, meine Frau und ich, wir teilen uns einen Kalender. Dann kann das schon mal vergessen, dass ich meinen Tag halt nicht das schaffe, weil ich so viel um die Ohren habe. Und aber weil es heute gerade umso schneller geht, es sind mir noch so diese Erfahrungen der Kindheit, das ist noch umso präsenter da, ja, dass also Advent was mit Warten zu tun hat. Und darum ist es klar, Advent, Warten. Also weniger nicht das, also das natürlich, das weiß ich heute nicht, das Warten auf den Weihnachtsmann, sondern so wie Hanne ganz richtig sagt, Warten auf Jesus. Ja, die Adventszeit, das ist die klassische Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und früher, also so wie es heute eine Fastenzeit noch vor Ostern gibt, gab es früher auch eine Fastenzeit vor Weihnachten. Das war die Adventszeit. Geht heute gar nichts mehr mit den ganzen Lebkuchen, mit denen man schon ab August bombardiert wird und den ganzen Weihnachtsfeiern, die es so gibt. Ja, da hat sich echt was auch geändert. Es geht darum, Jesus wird kommen in der Adventszeit, zu dieser Fokus. Und was kann ich dafür tun, damit ich darauf vorbereitet bin? Ja, auch die Frage, was erwarte ich überhaupt davon? Worum geht es? Worauf warte ich? Und darum geht es an den Adventssonntagen oft um Bibeltexte, bei denen es um Menschen geht, die auf Jesus warten, die etwas mit seiner ersten Ankunft hier auf der Erde zu tun haben und um Menschen, die darauf warten, dass er hier wieder zurück auf die Erde kommt. Und um so einen Text geht es heute. Der Text kommt aus der Offenbarung des Johannes. Und die Ausgangssituation der Offenbarung, die ist sehr speziell. Also da gibt's den Johannes und der ist Leiter eines Gemeindebundes von 7 Gemeinden im westlichen Kleinasien. Und er selbst kann aber gar nicht die Gemeinde leiten, weil er ist von den Römern ins Exil gebracht worden, also auf die Insel Patmos. Das liegt so vor der heutigen türkischen Küste im Mittelmeer. Und damit ist er weit weg von den Menschen, für die er sich verantwortlich fühlt. Und er macht sich Sorgen um sie. Weil er weiß, dass die Römer die Christen als Staatsfeinde betrachten, dann kann er nicht mal schnell mit dem Handy anrufen. Das gab's alles noch nicht. Die Kommunikation wurde von den Römern auch gesteuert. Das war nicht möglich. Die Christen wollten nicht dem Kaiser opfern und deswegen war er so abgeschnitten von allem. Und das war er macht sich Sorgen um die Leute, die halt weit weg sind, aber für ihn ist natürlich die Situation auch nicht so angenehm. Also er ist zwar nicht im Gefängnis, aber er ist abgeschieden, isoliert von den anderen. Und in dieser Situation offenbart sich ihm der auferstandene und erhöhte Jesus. Und das ist zunächst erstmal sehr erschreckend, wenn der erhöhte Christus in seine Herrlichkeit plötzlich hier in Zeit und Raum hineinkommt. Aber das Besondere ist, Johannes sieht ihn in der Vision ganz dicht an den Gemeinden dran, um die er sich solche Sorgen macht. Und das ist unwahrscheinlich tröstend für ihn. Es bedeutet, dass Christus alles unter Kontrolle hat, auch wenn es vielleicht nicht so aussehen mag. Und Johannes versteht, dass Christus nicht irgendwann einmal in ferner Zukunft seine Herrschaft aufrichten wird, sondern schon heute alles in seiner Hand hat. Und das ist, also diese Vision ist dann noch nicht alles, sondern das, er seht ihr dann hier auf dem Bild so ein bisschen, ihm öffnet sich dann eine Tür im Himmel und er sieht auf einmal dann die Welt aus der Sicht Gottes. Und er wird dabei auch Zeuge des Endes unserer Welt und sieht, was danach kommt. Und diese Menge der Eindrücke, die er dabei kriegt, das ist erdrückend, das droht ihn zu überfordern. Er fällt einmal sogar, fällt er wie tot zu Boden, einmal weil zu viel für ihn da ist, weil es so viel zu sehen gibt. Und er will dann ja davon erzählen. Und er löst dann dieses Problem, dass er so viel gesehen hat, aber das gar nicht richtig schildern kann, löst er so, dass er immer wieder das Gleiche schildert aus unterschiedlicher Perspektive. Und er beschreibt es und enthüllt es. Und ja, Enthüllung ist auch die wörtliche Bedeutung des Wortes Apokalypse. Und das ist ja hier der griechische Name auch für das Buch. Offenbarung, ja, das geht so ähnlich, also ist so ähnlich. Unser Predigttext findet sich noch am Anfang des Buches, am Anfang dieser Vision. Da steht Johannes plötzlich im himmlischen Thronsaal und sieht dann eben aus dieser Perspektive das Ende der Welt. Und ich lese den Predigttext aus Offenbarung 5, die Verse 1 bis 13. Und er schreibt: Ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, konnte das Buch auftun noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 4.000 mal 1.000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde ist und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, das Buch mit den 7 Siegeln ist natürlich eher eine Schriftrolle. Wer wünscht sich nicht, so ein Buch verstehen und lesen zu können? Also, es ist ja, Buch mit 7 Siegeln ist ja sprichwörtlich. Wir benutzen den Ausdruck meistens im Zusammenhang mit Grenzerfahrung. Also, wenn zum Beispiel Aktienkurse steigen, obwohl bei den Firmen kein reeller Mehrwert dem gegenübersteht, dann ist das für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Oder bei gelernten Architekten gar nicht so unüblich die höhere Mathematik, alles was über Punktrechnung geht, vor Strichrechnung hinausgeht. Wir benutzen den Ausdruck oft mit so einem ironischen Unterton, aber die Erfahrungen, die dahinter stehen, die Resignation vielleicht nach dem wiederholten, vergeblichen Anrennen gegen eine Mauer, diese Erfahrungen, die sind oft ziemlich hart und stellen Einschränkungen unseres Lebens dar. Und die Gemeinden in Kleinasien, an die die Offenbarung damals gerichtet ist, die kennen diese Erfahrung und die verstehen, wie das mit diesem Buch gemeint ist. Also dieses siebenfach versiegelte Buch, das stellt die Regieanweisung für den Ablauf der Weltgeschichte dar. Also in diesem Buch finden sich die Antworten, die heiß ersehnten Antworten auf die alle Fragen des Lebens. Und das ist ja schon ein bisschen seltsam. Also wir befinden uns im Himmel. Eigentlich sind alle Probleme auch gelöst, aber da liegt dann plötzlich dieses verschlossene Buch. Und das ist erstmal seltsam. Also man muss sich das so vorstellen. Engelschöre, also das können wir uns gar nicht vorstellen, aber das wird ja so geschildert. Ne? Engelschöre, der Thron, eine erhabene Atmosphäre. So eigentlich, es müsste alles gut sein, aber trotzdem sind da Fragen. Vielleicht Fragen über das eigene Leben. Bei den ersten Lesern der Offenbarung war das ihre Situation, in der sie sich aktuell befanden. Also, habe ich ja schon angedeutet, die junge Kirche, die wird von offizieller Seite unter Druck gesetzt. Also das Römische Reich war ja ziemlich groß und das musste irgendwie innerlich auch zusammengehalten werden. Also wir merken derzeit auch in unserem Land, dass es gar nicht so einfach ist, hier 80 Millionen zusammenzuhalten in dem kleinen Deutschland. Ne? Das Römische Reich ging von Spanien bis nach Syrien. Ne? Also es war riesig. Und die Lösung, die die Römer hatten, anfangs war das ja der römische Kult, so mit Jupiter und Mars und so weiter. Und irgendwann zog das nicht mehr und die Menschen haben verstanden, das ist alles Quatsch. Das war auch bei den Göttern, die ganzen Geschichten, wer sich die Sagen durchliest, das ist ein bisschen so wie in den Vorabendserien. Also jeder mit jedem und so weiter und hier Intrigen, da Intrigen. Also das waren keine Vorbilder, an denen man sich ausrichten konnte. Und die Lösung war, dass die Römer dann so gesagt haben, unser Kaiser ist ein Gott und den kann man anbeten. Ja, und das war dann also, da gab es dann keine Sagen, das konnte man steuern, was in die Öffentlichkeit kommt. Und das ging eigentlich nur darum, dass halt jeder so Zeichen, der also halt sagen sollte, ja, ich bin damit einverstanden, wenn er da so ein paar Körner Weihrauch den dem Kaiser opfert. Das ging eigentlich nur um reine Loyalität zum Staat, ja, darum ging es eigentlich nur. Ne? Das war keiner gezwungen, jetzt zu glauben, dass er wirklich halt ein Gottesmann musste, nur opfern. Aber die Christen, die konnten dem nicht folgen, weil für sie war das eine Infragestellung, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jemanden zu opfern, heißt ihn auch als Autorität anzuerkennen. Ja, und das mussten Christen mit Einschränkungen bezahlen und zum Teil wurden sie deswegen umgebracht. Ja, und wenn so eine Gruppe in Lebensgefahr gerät, dann rückt man zusammen, um diese Sache besser auch durchstehen zu können. Aber das war in Kleinasien schwierig, weil die waren auch so auf so einem gewissen Gebiet verstreut. Aber das gab auch so interne Lehrauseinandersetzungen, die diese Gruppe zu zerreißen drohen. So, und dann jetzt die Autorität, die ihnen dabei helfen könnte, der Seher Johannes, der ist weit weg. Der ist in der Verbannung. Ja, und jetzt so die Fragen, die Leute damals haben, warum verfolgt uns der römische Staat? Warum sind unsere Geschwister, warum sind einige von denen gestorben? Wir sind doch eigentlich loyal. Wir machen doch nichts, was verboten ist. Oder auch, warum können wir uns nicht vertragen? Warum schaffen wir das nicht, zu einer Einheit zusammenzufinden? Warum ist Johannes nicht bei uns? Der könnte uns doch jetzt helfen. Wir glauben doch an einen allmächtigen Gott. Warum greift der nicht ein? Fragen haben wir heute auch. Oder sitzt hier jemand, der keine Fragen hat? Also Fragen werden uns Christen ja oft gestellt, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, die halt nicht glauben. Warum lässt Gott das zu? All das Leid, den Krieg, Erdbeben. Warum musste das passieren? Warum hat das nicht funktioniert? Und das Buch mit der Antwort, ihr seht es, das ist versiegelt. Die quälenden Fragen, die finden keine Antwort. Der Sinn der Geschichte entzieht sich dem Menschen. Und wir merken, also im Text heißt es, dass der Johannes weint. Und diese Trauer, die darin sichtbar wird, das ist jetzt nicht irgendwie nach dem Motto, ich habe da jetzt irgendwas halt verpasst. Also Johannes ist in seiner ganzen Persönlichkeit getroffen. Das geht um die existenziellen Fragen seines Lebens. Und es geht auch um die existenziellen Fragen deines und meines Lebens. Und wir hätten ja auch hier als Gemeinde Fragen. Also wir haben ja als Gemeinde jetzt in der Pandemie, das war ja nichts im Verglichen damit, was jetzt halt damals die Gemeinden hatten. Aber wir haben auch nicht so gut zusammenstehen können. Oder ich persönlich, warum scheitere ich in meinem Leben immer an den gleichen Dingen? Oder eine andere Sache, mit 18 Jahren hatte mein bester Freund einen tödlichen Motorradunfall. Warum hat Gott ihn nicht bewahrt, nicht auf ihn aufgepasst? Und die Antwort im Text heißt es, niemand weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich kann verstehen, dass Johannes weint, weil es tatsächlich zum Weinen ist, wenn es auf alle diese Fragen keine Antwort gibt, bis in Ewigkeit. Und deswegen gilt es dann nicht nur dem Johannes, wenn dann einer aus dem göttlichen Hofstaat zu ihm sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und dieses weine nicht, das gilt dann darum, also nicht nur dem Johannes, sondern jedem Menschen, der sein Leben auch als so ein Buch mit 7 Siegeln empfindet. Und diese Zukunft, diese Zusage, die ist nicht auf eine ferne Zukunft ausgerichtet, sondern die gilt jetzt im Hier und Heute. Und darum beschreibt der Johannes ja diese Szene. Das ist ja manchmal so, wir sagen, ach Mensch, ich habe einen Traum gehabt oder ach, ich habe eine Vision gehabt oder so. Erkennen wir auch. Und dann ist immer die Frage, was hat es zu bedeuten? Was ist da an Relevanz für den Nächsten mit dabei? Meistens ist es nur irgendeine skurrile Sache. Aber hier, der Johannes, der gibt es weiter, weil es eine Relevanz hat. Und in der Offenbarung geht es darum gar nicht so sehr um die Frage, was wird die Zukunft bringen? Und wer die Offenbarung als einen Steinbruch für apokalyptische Fahrpläne nimmt, der missbraucht dieses Buch. Das ist auch nicht so ein Vertröstungsbuch so für weltfremde Christen. Das ist kein Opium fürs Volk. Die Offenbarung, die will unsere inneren Augen für eine Realität öffnen, die uns sonst verborgen ist. Also eine Realität, die schon heute da ist, die wir aber nicht sehen können. Und diese Vision, die schildert Gottes Sicht auf die Gemeinde und die Zeit, in der sie lebt und damit auch auf unsere Zeit. Und es geht darum, dass wir diese Sicht Gottes in unser Leben einbeziehen, schon heute. Und es geht darum, dass wir heute der Zusage, diesem Weinen nicht, das über unserem Leben ausgesprochen ist, dass wir dem vertrauen. Im Text heißt es, ich sah mitten zwischen dem Lamm und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Das kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Also es geht darum, dass du heute darauf vertraust, dass Jesus Christus, der wird ja hier durch das Lamm symbolisiert, schon jetzt unser mit 7 Siegeln versiegeltes Lebensbuch in der Hand hält und die Macht und das Wissen und die Bereitschaft hat, es eines Tages zu öffnen. Und weil er somit unsere Leben schon jetzt in der Hand hält, heißt das auch, dass er uns durch seinen Heiligen Geist, das ist da in diesem Text, das ist ja so ein bisschen seltsam mit dem Lamm, mit den 7 Hörnern und so weiter. Also die Zahl 7, die steht für den Heiligen Geist und auch für die Vollständigkeit. Und es ist ja auch explizit von 7 Geistern Gottes die Rede. Das soll sagen, also dieser Geist hat Kraft. Und er ist uns nahe, aber er ist auch derjenige, der in seiner ganzen Vollmacht über die Erde ausgesandt ist. Also, wenn Jesus diese Erde verlässt, dann hat er diese Welt zu keinem Zeitpunkt sich selbst überlassen. Auch wenn man das angesichts der Nachrichten in den Medien manchmal vermuten könnte. Wenn uns in dieser Welt auch so vieles wie in unserem Leben wie ein Buch mit 7 Siegeln vorkommt. Also ihr wisst ja auch alles. Die Ukraine, wie es da weitergehen wird, Israel, der Präsidentschaftswahlkampf in den USA, wo man sich von außen auch nur wundern kann, wie das funktioniert. Klimakonferenz haben wir gerade, der politische Stillstand in unserem Land, das sind ja unzählige Fragen. Und diese Fragen werden ebenso wie unsere persönlichen Fragen beantworten, indem Jesus das Buch mit den 7 Siegeln in die Hand nimmt. Dadurch ist die übergeordnete Frage beantwortet. Jesus nimmt das Buch in die Hand und damit steht fest, dass er uns einmal jede Antwort geben wird, die wir dann noch brauchen. Ja, vielleicht interessiert es uns dann ja auch nicht mehr so. Kann ja sein, aber das ist ja egal. Und daran liegt die Zuversicht, die uns dieser Text auch vermitteln will. Weil Jesus bereit ist, sich das Buch mit den 7 Siegeln geben zu lassen, weil er das Heft des Handelns in die Hand nimmt, übernimmt er die Verantwortung für diese Welt und für uns. Also die Fragen, die wir auch oft haben, warum Gott nichts tut, ist also schon beantwortet. Denn Gott hat was getan. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, der für uns freiwillig in den Tod gegangen ist, als das unschuldige Opferlamm, darum das Lamm in der Vision. Jesus ist bis in die tiefste Tiefe hineingegangen, damit wir, wenn wir fallen, immer in seine Hand fallen werden. Und darum steht hier jeder von uns eben auf der Frage, ob wir das annehmen, ob wir Jesus zutrauen, das Buch mit den 7 Siegeln zu nehmen und zu öffnen. Denn was in der Vision beschrieben wird, das passt ja nicht so unbedingt in unsere Vorstellungswelt. Also, wir schauen noch mal rein in den Text. Der Älteste aus dem himmlischen Hofstaat sagt zu Johannes, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegeln. So, ein Löwe, ein mächtiger königlicher Löwe als endzeitlicher Weltenherrscher, das können wir nachvollziehen. Das ist schlüssig, das Symbol. Das ist ja in den Narnia-Büchern, kennt ihr vielleicht, und wenn dann Aslan so das Ende der Welt herbeibrüllt mit einem Schrei, der alles übertönt, das ist stimmig. Aber was wir dann im folgenden Text sehen, das ist kein Löwe, sondern das ist ein Lamm, noch dazu ein Lamm mit einer tödlichen Wunde. Und dieses Lamm ist in der Lage, also das Lamm, das kleine harmlose Lamm mit der tödlichen Wunde, ist in der Lage, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und dieses Bild bezieht sich auf Jesaja 53. Dort heißt es in einem prophetischen Lied, das wir auf Jesus hindeuten, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Also ist ja aus dem Bild von Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Und er bringt auch dieses Bild von dem Lamm, was er am Fuß des Kreuzes steht. Da der Fuß rechts unten, der gehört Johannes dem Täufer. Der sagt ja auch, siehe das Lamm Gottes. Also Jesus, der geht anders vor als zum Beispiel Alexander der Große. Der steht ja eines Tages vor dem gordischen Knoten, so ganz kompliziert verschnürt. Und er löst ihn, indem er das einfach mit einem Schwert durchschlägt. Und Jesus, der hat eine andere Problemlösungsstrategie. Und zwar nicht durch seine Kraft und nicht durch seine Stärke, nicht durch seine Vollmacht, die er ja auch hat, sondern durch sein Verachtetsein, durch sein Ertragen, durch sein Geschlagensein, durch sein stellvertretendes Tragen unserer Sünde, durch unsere Strafe, die er auf sich nimmt, ist er in der Lage, das Buch mit den 7 Siegeln zu nehmen und zu öffnen. Nur dadurch, dass sich Jesus freiwillig erniedrigt, bis zum Tod am Kreuz, liegt unsere Chance, unsere Rettung, unsere Erhöhung, unser Ausweg angesichts der Grenzerfahrung unseres Lebens, angesichts des Buches mit den 7 Siegeln in unserem Leben. Paulus drückt das im Philipperbrief Kapitel 2 ab Vers 6 so aus. Obwohl er, Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht, in dem Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Und das ist, schwingt alles mit, so unausgesprochen, wenn in unserem Text ein geschlachtetes Lamm auftaucht. Das steht für den gekreuzigten und erhöhten Jesus Christus. Und das sollten wir so bei den ganzen Szenen der Offenbarung, die versuchen so nur ein winziges Stück von der himmlischen Größe und Herrlichkeit einzufangen, nicht vergessen. Also der erhöhte Herr Jesus, dem die himmlische Anbetung hier gilt, wo, sage ich mal, der ganze himmlische Hofstaat vor ihm niederfällt, der hier alles in der Hand hat, der ist ohne sein Hingeschlachtetsein, der ist ohne das Kreuz nicht zu denken. Und deswegen, wenn wir Jesus anbeten, wenn wir ihn preisen, wenn wir sagen, du bist der Mächtige, du bist der Erhabene, dann dürfen wir dabei das Kreuz nicht vergessen, weil dieses Kreuz unauflösbar mit Gott verbunden ist. Darum hängt es hier auch. Gott ist nicht nur der glorreiche Sieger, dem in unserem Text, der die Huldigung entgegennimmt, sondern er ist auch der Gescheiterte und Gekreuzigte. Das Kreuz, die tödliche Wunde, die ist ja auch hier in dem Bild dargestellt, der Abstieg bis ganz nach unten, das Ertragen des eigenen Todes, das ist ja doch etwas, was wir immer gerne, ja, nicht so gerne wahrnehmen, was wir verdrängen. Das ist irgendwie seltsam, dass jemand so etwas freiwillig auf sich nimmt. Wir wünschen uns das meistens eher anders, ne? Also wir haben ja unsere Grenzen, unsere Leiden, unsere Sünde und wir wünschen uns so, naja, ach, das soll so verschwinden, so mit einem Schnipsen soll es weg sein, eher so eine Art sanftes Abduschen. Kurz, schmerzlos, angenehm, ohne Duldung etwaiger Widersprüche. Wir wünschen uns doch mit unseren Schwierigkeiten manchmal entmündigt zu werden, ne? Von Jesus gepackt zu werden, unsere Probleme dann sind auf einmal gelöst. Aber die Macht Jesu, die besteht nicht darin, die Widerstände, die Grenzerfahrung, unsere Sünde einfach so zu überrollen. Es ist doch eher die Ausnahme, dass er uns sich hier auch so mit Engelsposaunen erscheint und dass dann auf einmal alles anders ist. Sondern er nimmt unsere Widerstände, unsere Grenzerfahrung, unsere Sünden, die nimmt er auf sich. Und das ist für uns schwer auszuhalten, jedoch unsere einzige Chance. Die Herrschaft des für uns geschlachteten Lammes, die Herrschaft des Gekreuzigten anzuerkennen. Weil wir nur so von unserer Sünde und von unserem Scheitern freikommen können, indem wir Jesu Weg ans Kreuz für uns anerkennen. Obwohl das ja aus menschlicher Sicht ebenfalls ein Scheitern, ein Verlieren darstellt. Jesus, der lädt uns als geschlachtetes Lamm ein und nicht als mächtiger Löwe. Überwältigt er uns. Und darin wird das Sinn des Kreuzes als Liebe Gottes für uns Menschen erkennbar. Und das ist auch der harte Kern, die tiefste Bedeutung der Bilder der Offenbarung. Der große, allmächtige Gott, dem alle Herrlichkeit und irdische Anbetung gehört, der Löwe von Juda wirbt als Lamm um uns. Er lädt uns ein und bittet uns, ihn in seinen Werben zu erhören. Und das ist das, was am Christentum nicht zu verstehen ist, sondern nur zu erfahren ist, dass Gott, der Herrscher des Alls, uns bittet. Ja, und das ist der Kern unseres Glaubens. Und dieses Bitten Gottes ist für uns eine so prägende Erfahrung, dass sie sich auf das Verhältnis zu unseren Mitmenschen auswirkt, indem wir sie nämlich auch bitten, so wie Jesus uns bitten. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt euch uns und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und darum ist das geschlachtete Lamm, das würdig ist, das Buch mit den 7 Siegeln zu nehmen, auf diese Weise mit jedem von uns als Christen unauflöslich verbunden, weil ebenso wenig wie Gott die Menschen überrumpelt, sollen wir unsere Mitmenschen überrumpeln. Ebenso wenig wie Jesus einfach den neuen Menschen überstülpt, ebenso wenig sollen wir anderen Menschen einfach unsere Art, Christ zu sein, überstülpen. Als Botschafter für Christus bitten wir unsere Mitmenschen und bedrängen sie nicht. Wir dienen ihnen und herrschen nicht über sie. Jesus kommentiert das in Matthäus 20 so: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten, die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Lösegeld für viele. Also ihr merkt es, es geht um das Gleiche, um die Hingabe, was es heißt. Hier ist es mit dem Bild dienen und herrschen. Und in unserem Predigttext ist es mit dem Bild des Lammes symbolisiert. Hier ein Dienen, das nicht aus sich selbst herausgespeist wird, sondern aus der Erfahrung lebt, dass Jesus uns gedient hat und sein Leben für uns hingegeben hat. Und ein Dienen, das darauf vertraut, dass für mich gesorgt ist. Dass nicht ich selbst mich um die Beantwortung meiner Fragen kümmern wird, sondern dass Jesus die Antworten schon hat und einmal das Buch mit den sieben Siegeln öffnen wird. Eines Tages werden sich die Widersprüche auflösen, unter denen wir heute leiden und verzweifeln. Oft genug weinen wir, aber dann nehmen wir den Zuspruch des Ältesten für uns in Anspruch. Weine nicht. Der Löwe von Juda, das Lamm Gottes, ist größer als deine Fragen und deine Verzweiflung, als deine Not und deine Trauer. Advent heißt, sich neu darauf auszurichten und darauf zu vertrauen, dass wir einmal alle Antworten auf Fragen haben, die uns so umtreiben. Advent heißt, heute in der Zuversicht zu leben, dass das, was hier beschrieben ist, aus der Sicht Gottes schon Realität ist. Auch wenn wir es noch nicht sehen können. Advent heißt es, sich zusagen zu lassen, weine nicht. Nicht, weil das, was passiert, kein Grund zum Weinen wäre, sondern weil das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Wenn wir uns im Advent mit Johannes dem Täufer, Maria oder Zacharias beschäftigen, die damals auf das Kommen des Messias gewartet haben und das auch erlebt haben, dann machen wir das in der Hoffnung, dass uns das bei unserem Warten auf Jesus heute auch helfen wird. Unser Warten auf den Tag, an dem die sieben Siegel gebrochen werden. Und unser Warten im Vertrauen auf das Lamm, im Blick auf seine Wunden, liegt die Hoffnung für uns, dass wir nicht alleine sind. In den Krisen unseres Lebens werden wir nicht mehr weiter wissen. Und ich wünsche mir schon heute, diese Perspektive des Thronsaals in den Blick zu nehmen zu können. Dass mein Scheitern nicht das Ende sein muss, sondern dass gerade im Scheitern durch Christus der Sieg verborgen liegt. Amen.